hören Sie nun Gebietspastor Rhys Ellis.
Guten Tag, Herr Hammer.
Guten Tag an alle.
Well, we speak a number of languages in Belgium.
Wir sprechen in Belgien viele Sprachen,
German,
auch Deutsch.
Which is official.
Das ist auch eine offizielle Sprache dort.
The unofficial language,
die inoffizielle Sprache
is English.
Ist Englisch.
So today, since I don't speak German,
da ich heute kein Deutsch sprechen kann, ich habe noch nicht die Gabe der Zungenrede, werde ich in Englisch sprechen und ich werde
which übersetzen. Is my native language.
Das ist meine Muttersprache, da ich aus dem anderen Ende der Welt komme, aus Neuseeland. Es ist eine Freude, so viele Menschen vor mir zu sehen, in different parts of the world.
It's quite an honor, actually.
Eine Ehre.
Okay, I'm just getting myself settled here. I don't need that. I'll give that to you, thanks. I don't need this. I do need my notes. It's interesting, we sang a couple of hymns there that Duffy chose. They actually talk about the period after Passover.
Wo die Kinder Israel Ägypten verlassen haben.
Just like we have left spiritual Egypt.
Wie wir geistliches Ägypten verlassen.
And so, since that's behind us,
und da das nun hinter uns liegt von den Festtagen, vergessen wir nicht, dass wir auch Inventur machen müssen, was unser geistiges Leben betrifft.
And so we focus on the
wir fokussieren uns auf unseren täglichen Überwindungskampf als Christen.
Now, which is actually symbolized by, oops.
Und das ist symbolisiert.
Sorry about that. Kicking myself around here. Yeah, I'm moving the
es ist symbolisiert durch das Fest und das Säuerten Brote, dass wir herauskommen aus der Sündenwehr. Ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, was Ihren persönlichen Überwindungskampf betrifft, Ihre persönlichen Kämpfe, wie wir in 1. Timotheus Kapitel 1 lesen.
Und
ich beginne in Vers 18 über die
Subject.
Das, was Paulus zu an Timotheus sagt.
1.
Timotheus 1, Vers 18.
And, I won't read it in English. I'll let, und ich, go ahead and read that in,
wir lesen es auf Deutsch.
In German.
1. Timotheus 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du in denselben den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben etliche von sich gestoßen und darum am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, welche ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. Wir sehen in der Passage, dass Paulus mit großer Zuneigung an Timotheus sich wendet. Er rät ihm, den guten Kampf zu kämpfen.
It says in some translation, to wage the good war.
Dass man auch wirklich diesen Kampf wagt und kämpft.
But not only do we find this recommendation, but we find
wir sehen aber nicht nur diese Empfehlung.
Indeed, fighting the good fight is done by keeping the faith.
Denn es geht darum, in diesem Glaubenskampf auch den Glauben zu verteidigen, ein gutes Gewissen zu haben. Und das Wort Glaube ist übersetzt von Pistis im Griechischen, was in Wahrheit die Wahrheit auch bedeutet. Timotheus muss den Glauben bewahren, die Wahrheit bewahren, um den guten Kampf kämpfen zu können. Das Wort Pistis bedeutet eine Überzeugung von der religiösen Wahrheit. Er sollte sich nicht in persönlichen Ideen verlieren, in Theorien, wie sie es heutzutage so viele gibt im Internet. Und er geht auch nicht in Spekulationen, die vielleicht interessant sind, aber sicher nicht wichtig sind. Die andere Weise, einen guten Kampf zu führen, besteht darin, entsprechend dieser Bibelstelle, dass wir ein gutes Gewissen bewahren. Das Gewissen ist von dem griechischen Synaedesis und bedeutet so viel wie wir verstehen, wissen, und es liegt also auf der Hand, dass man den guten Kampf nicht führen kann, ohne die Wahrheit zu verstehen. Ich sage Ihnen nichts Neues dabei. Paulus zitiert einige Menschen, die diese Erkenntnis verloren hatten. Das sind Menschen, die von der Wahrheit abgewichen sind. Sie haben sich abgeirrt von der Wahrheit. Und Leute, die die Wahrheit verstanden hatten, haben diese Wahrheit wieder verloren. Das sehen wir auch heute. Es kann vorkommen, dass Menschen sich in persönlichen Ideen verlieren und sie bilden sich ein, dass sie neue Wahrheiten entdeckt haben. Das ist auch sehr traurig. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, nicht von der Wahrheit abzuweichen, damit wir uns nicht distanzieren vom Verständnis, distanzieren von der Wahrheit. Das ist eine wirkliche Gefahr. Paulus erwähnt sogar tatsächlich zwei Personen, zwei Namen, sagt er nämlich, Hymenäus und Alexander, die eine Lektion zu lernen hatten. Und diese Lektion betrifft Gotteslästerung. Was hat das mit unserem Kampf zu tun? Indem wir den Glauben und die Wahrheit bewahren müssen, dass wir ein gutes Gewissen haben. Es ist ganz einfach. In dem Moment, wo man von der Wahrheit abweicht, lässt man die Bibel etwas sagen, was sie eigentlich nicht sagt. Ein klassisches Beispiel dafür. Ein klassisches Beispiel in dieser Zeit ist der Beweis, der einzige Beweis, den Christus gegeben hat, dass er von göttlicher Abstammung ist. Christus erklärte, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grab bleiben würde. Und das war das Zeichen, das einzige Zeichen, der einzige Beweis, dass er der erwartete Messias war. Zu behaupten also, er sei nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grab gewesen, würde bedeuten, ihn zum Lügner zu machen. Und dennoch wissen wir, dass das in der gesamten christlichen Welt gelehrt wird. Wie wir alle wissen, da sie von Freitag bis Sonntag 3 Tage und 3 Nächte versuchen zu erklären. Ein weiteres Beispiel für Gotteslästerung ist die Behauptung, Christus habe das Gesetz abgeschafft, sodass es nicht mehr zu einzuhalten ist, obwohl Christus erklärte, er sei nicht gekommen, um abzuschaffen. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 17. Wir werden das lesen. Da Christus aber gesagt hat, er sei nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, ist es also nicht Gotteslästerung zu behaupten, er sei gekommen, um es abzuschaffen. Matthäus 5, Vers 17 heißt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also diese Abweichung von der Wahrheit gehen also von Satan aus. Satan hat die ganze Welt verführt und hat ein sehr aktives Werk auf diesem Planeten. Ein weiteres Beispiel ist die Idee der Wiedergeburt, dass man wiedergeboren ist. Wie viele Christen heutzutage überzeugt sind, sie seien bereits wiedergeboren. Und Christus hat aber klar gesagt, als er zu Nikodemus sprach, wenn wir in Johannes 3, Vers 5 lesen, Johannes 3, wir lesen 5, Verse 5 bis 8, und wir lesen hier, dass wir wiedergeboren, wenn wir diesen physischen Körper verlassen. Wir werden verwandelt oder auferstanden sein mit dem Geist. Lesen wir in Johannes 3, Verse 5 bis 8, wo es klar gesagt wird. Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht verwundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
So how do we not then stray from the truth?
Wie kann man sich also in dieser Hinsicht nicht von der Wahrheit abweichen? Ganz einfach, indem man an dem festhält, was die Bibel lehrt. Der Apostel Paulus hatte das Privileg, persönlich von Christus gelehrt worden zu sein. 1. Korinther 11 und Vers 23.
He says, have I not seen Jesus Christ our Lord?
Das ist in 1. Korinther 9 und Vers 1 heißt es, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen?
Vers 23.
Und dann Vers 23 in Kapitel 11, 1. Korinther 11, Vers 23, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm. Paulus bestätigte, dass er von Christus gesehen hatte und gelehrt wurde. Galater 1, Vers 11 und 12, lesen wir dazu. Galater 1, Vers 11 bis 12. Was heißt, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir gepredigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was Paulus lernte, stammte nicht von Menschen, sondern direkt von Jesus Christus. Was er also lehrte, war treu gemäß der Lehre, die er empfangen hatte. Und das ist das Gleiche für uns. Wir dürfen uns nicht davon abwenden, von dieser Wahrheit. Wenn wir davon abweichen, werden wir nicht in der Lage sein, den guten Kampf zu kämpfen, der ja unsere Pflicht ist, auf unserer Reise, auf diesem schmalen Pfad, zu dem wir berufen sind. Gehen wir zu 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 16, und wir sehen, Paulus sorgte dafür, dass ein junger Prediger ausgebildet wurde, dass er ihn wirklich lehrte, und wir sehen die Ratschläge, die er gegeben hat. Die Paulus gegeben hat, 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 16, da sagt er, 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe dabei, denn wenn du solches tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Timotheus musste über seine Lehre wachen, über das, was er sagte. Er musste streng dafür sein, nicht sich in persönlichen Ideen und Spekulationen verlieren, sondern die Wahrheit lehren. Und Paulus fügt hinzu, 1. Timotheus 6 und Vers 12, 1. Timotheus 6, Kapitel 6 und Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, aus diesem Kampf des Glaubens again, Kampf für die Wahrheit. Er muss diesen guten Kampf kämpfen für die Wahrheit, für den Glauben. Ohne die Wahrheit zu haben, wäre es ein zielloses Umherirren ohne Richtung. Das wäre so wie umhergetrieben worden zu werden von jedem Wind der Lehre. Es diktiert den Pfad, den wir gehen sollen. Es diktiert unseren Weg in unserem täglichen Überwindungskampf. Dann müssen wir also überlegen, dass wir unser Leben Gott ja übergeben haben. Warum dieser Begriff Kampf? Was bedeutet es, kämpfen, in einem Krieg zu sein, sozusagen? Wir sind in einem Kampf gegen die menschliche Natur, gegen den Einfluss des Satans und gegen die Wege dieser Welt. Dieser Einfluss des Satans, Satans kämpft einen wirklichen Krieg gegen Gott, gegen seinen Plan und gegen sein Volk. Ich kann Ihnen sagen, nachdem ich mit der Realität seiner Dämonen konfrontiert worden bin, dass dieser Kampf wirklich heftig sein kann. Aber wir haben einen Gott und seine Engel auf unserer Seite. Und deshalb, wenn wir Gott nahe bleiben, haben wir nichts zu befürchten. Solange wir aber aus Fleisch und Blut sind, werden wir oft, ohne es zu wissen, mit Angriffen konfrontiert, von Satans Angriffen, die uns von diesem Weg ablenken, unserem Weg, der uns zum ewigen Leben führen soll. Seine Angriffe sind vielfältig. Es kann doktrinär sein, es kann eine schlechte Einstellung sein, oder Entmutigung. Wir wissen auch, dass die Wiederkunft Christi näher rückt und Satan wird die Kirche umso mehr angreifen und versuchen, sie zu zerstören. Wir wissen, dass dies nicht geschehen wird, da Gott versprochen hat, dass die Kirche nicht verschwinden, sondern immer bestehen wird. Und sie wird geschützt werden sogar zur richtigen Zeit. Zumindest ein Teil davon. Wir wissen, wie es heißt. Und jene, die der Wahrheit treu bleiben, dafür gibt es eine Verheißung, Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16 und Vers 18. Was heißt, ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wenn die Bibel den Begriff Kampf benutzt, einen Krieg oder eine Schlacht, dann deswegen, weil die Angriffe des Satans wirkliche Angriffe sind und wir sind wie Soldaten im Dienste Gottes. Schlagen wir auf 2. Timotheus 2. Wir lesen Verse 1 bis 5. 2. Timotheus 2 und Verse 1 bis 5, wo es heißt, du nun, mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun leide Ungemach als ein edler Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er den gefalle, der ihn ausgehoben hat. Und wenn auch jemand sich am Wettkämpfen beteiligt, wird er nicht gekrönt, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Interessante Punkte hier in diesem Kriegsgeschehen. Er spricht hier davon, andere zu lehren. Das ist Paulus' Anweisung für Timotheus, dass er die Wahrheit lehren soll, dass wir das lehren können sollen, was wir hören. Und er spricht unserer Lebensweise nach Regeln. Wir sind Regeln und so Gottes Geboten unterworfen, seinen Geboten nämlich. Und das tun wir dann, um Gott zu gefallen, auf täglicher Basis. Was ist aber eine Armee wert, die sich auflöst, die sich verstreut, und wenn jeder seinen eigenen Ideen und nicht den Lehren folgt, die Christus und seine Apostel gegeben haben und die treuen Diener während der Zeit, über die Zeit hinweg. Ein gutes Heer muss geeint sein. Wenn nicht, wird es zu Anarchie. Und was wir sehen mit den Regierungen dieser Welt, in den Universitäten heutzutage oder in den Straßen, die Menschen nehmen das Gesetz in die eigene Hand. Es ist Anarchie, weil sie nicht den Regeln folgen. Wenn wir also jede Gruppe haben, dann jede kämpft für sich selbst, dann führt das zu Spaltungen. Das ist genau das, was Satan zu tun versucht. Teile und herrsche, dass wir uns ablenken lassen von unseren täglichen Aufgaben. Das ist das Gegenteil von dem, was Christus will und was Paulus Timotheus geboten hat und auch uns. Wir hatten das Passa gerade, vor kurzer Zeit. Was lesen wir? Christus, die letzten Worte von Christus an seinen Vater, bevor er starb, er möchte, dass wir verstehen, wie wichtig Einheit ist. Christus hasst Spaltung. Und jeder, der Spaltung verursacht, tut das Werk des Satans, der natürlich der Urheber von Spaltung ist. Ja, zerstört. Wir haben also einen Krieg, den wir führen. Wir befinden uns in einem Kampf. Wir sind im Krieg gegen uns selbst, mit den Gewohnheiten der Welt und mit Satan. Dieser Rat geht zurück auf das, was Gott dem alten Israel gebot. Und das gilt auch für uns. 5. Mose 20 und Vers 1 lesen wir. 5. Mose 20 und Vers 1. Dann lesen wir zuerst 5. Mose 20, Vers 1. Wenn du wieder deinen Feind in den Krieg ziehst und Ross und Wagen ziehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Die Anzahl der Angriffe, die wir tragen, sollte uns also nicht entmutigen. Wir müssen motiviert bleiben in diesem Kampf, denn Gott ist mit uns, wie es heißt. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Er ist nicht zu beschäftigt, um uns zu hören, nicht zu beschäftigt, um uns zu leiten. Es geht um unsere geistige Entwicklung und er lässt natürlich zu, dass uns Prüfungen widerfahren, dass uns immer wieder Prüfungen zustoßen. Denken wir an Lot. Gott ließ zu, dass er geprüft wurde, um in seinem Fall Demut zu lernen. Richten wir also nicht uns nicht gegenseitig, sondern ermutigen wir einander. Verstehen wir, dass Gott mit uns ist und dass Gott will, dass wir Erfolg haben. Er lässt uns auch nicht ohne Waffen, ohne Hilfe darin, auch ohne Anweisung. Das lesen wir hier weiter in 5. Mose 20, Verse 2 bis 4. 5. Mose 20, Verse 2 bis 4. Wo es heißt, wenn es nun zur Schlacht kommen soll, so trete der Priester herzu und rede mit dem Volk und sage zu ihm: Israel, höre zu. Ihr zieht heute in den Kampf wider eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihm grauen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, dass er für euch und eure Feinde, gegen euren Feinde streite, um euch zu helfen. Gott kümmert sich also um jeden einzelnen Soldaten. Er kümmert sich auch um die geistige Entwicklung, Ausbildung. Er ist an der Seite seiner Soldaten. Er ist für uns, für jeden einzelnen Soldaten. Es ist auch Gott, der uns für diesen Kampf rekrutiert hat. Er hat uns berufen und uns gewählt dafür. Wir sind nicht vollkommen, wir sind Menschen. Manchmal stolpern wir. Wir können entmutigt werden. Und außerdem, was die Welt erwartet, all diese Schrecken, wir werden viel erleben müssen. Wir haben auch schlimme Dinge gelesen. Wenn wir ins Internet gehen und viele Dinge lesen, wir haben über die Hamas gelesen, mit dem Terroranschlag am letzten Tag des Festes, diese Höhepunkt des Grauens, die es erreicht hat dort. Sie sprachen über die Kinder, die von dieser Armee getötet wurden. Aber was wir nicht lesen, ist das Alter der Kinder. Kinder, diese Kinder waren keine Kinder. Es waren nämlich Leute, die Waffen getragen haben. Und andere wurden als menschliche Schutzschilde gebraucht. Es ist nichts Gutes im Krieg. Die Zeitungen berichten von noch größeren Grauen als Waffe, die gegen Frauen eingesetzt wurde, die es wagten, einen Teil ihres Körpers, von Handgelenken oder sonst irgendwas zu zeigen. Sie wurden ausgepeitscht, sodass ihr Fleisch zermalmt wurde. Es spricht von so vielen Grausamkeiten. Es spricht auch von schrecklichen Zeiten, die noch kommen werden. Wir werden also Dinge erleben, die uns erschüttern werden. Aber wir müssen Mut fassen, weil Gott da ist und er kämpft mit uns. 5. Mose 20, Vers 8. 5. Mose 20, Vers 8. Und die Amtleute sollen weiter mit dem Volke reden und sagen: Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seines Brüders so verzagt mache, wie sein Herz ist. Entmutigung ist ansteckend. Es ist also wichtig, dass wir einander ermutigen, während wir den Tag näher kommen sehen, wie es in Hebräer 10 und Vers 5 heißt. Wir müssen positiv bleiben, ermutigen füreinander. Wir möchten nicht kritisch und negativ sein, was uns natürlich auch entmutigen kann. Und so müssen wir auch wachsam sein in unserem Alltag, in unserem täglichen Überwindungskampf. In den Tagen des alten Israel war es notwendig, die Truppen zu entfernen, denen es an Mut fehlte, die die Gefahr fürchteten oder sich ihr nicht stellen wollten, damit sie nicht die anderen entmutigen würden. Wir lesen von der Armee von Gideon in Richter Kapitel 7 und Vers 3. Gideon musste seine Armee reduzieren mit Gottes Anweisungen. Richter Kapitel 7, Vers 3 lesen wir. So lasst nun vor den Ohren des Volkes ausrufen und sagen, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte eilends vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk um bei 22.000, sodass nur 10.000 übrig blieben. Mut ist eine Eigenschaft, die Christen brauchen. Aber wir können unseren Mut nicht aus unserer eigenen Kraft schöpfen, sondern aus der Gewissheit, dass Gott mit uns ist. Die Sicherheit, die Gewissheit, dass Gott mit uns ist und dass Christus sein Leben in uns lebt. Das war zur Zeit Jesu war es nicht der Fall. Aber doch sehen wir, was geschah. In Josua 5 lesen wir, Verse 13 bis 15. Josua 5, Vers 13. Josua 5, Vers 13 bis 15. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging hin und sprach zu ihm, gehörst du uns an oder unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Und es heißt hier, der Fürst über das Heer des Herrn. Und in einer anderen Übersetzung heißt es der Kapitän, der Führende. Wir werden schwierige Zeiten erleben. Wir wissen das und wir bereiten uns ja darauf vor, auf diese schwierige Zeit, die kommt, während wir uns dem Ende des Zeitalters nähern und dann wieder um Christi nähern. Diese Zeit kommt schnell. Glauben wir nicht, dass es in diesen schrecklichen Zeiten geistliche Wesen gibt, die an unserer Seite stehen, die uns helfen? Man wird uns auf dem Weg helfen. Wir werden auf dem Weg vielleicht auch diese Leute nicht wirklich sehen, aber wir werden ermutigt werden. Josua war ein mutiger Mann. Statt zu zittern, als er diesen Mann mit dem Schwert in seiner Hand vor sich stehen sah, hat er keine Angst. Er ging ihm entgegen und fragte ihn, bist du einer von uns oder von unseren Feinden? Als er erkannte, dass er vor Yahweh stand, vor dem Ewigen, warf er sich nieder und zog seine Schuhe aus. Dies war ein großes Zeichen für die Ermutigung, das ermutigte Josua und das Volk, während ihrer Feldzug bevorstand. Vers 15, Josua 11, Vers 15, wie der Herr seinem Knecht Mose und wie Mose Josua geboten, also tat Josua, sodass nichts fehlte an allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Josua war ein guter Soldat. Mose war ein guter Soldat und Josua. Er bemühte sich, die alten Befehle, die Regeln zu befolgen. Er vernachlässigte nicht, was der Ewige befohlen hatte. Das ist ein Beispiel für uns, dem wir folgen sollten. Vernachlässigen wir nicht die Regeln, die Anweisungen, die wir erhalten haben. Vernachlässigen wir nicht die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Jeder von uns ist hier, weil Gott uns berufen hat. Und deswegen befinden wir uns in einer geistlichen Armee und wir befinden uns im Krieg. Einem Krieg, den wir manchmal neigen zu vergessen. Denken wir also darüber nach, wie wir kämpfen. Denken wir darüber nach, wie wir unseren Kampf kämpfen. Erinnern wir uns, der Urheber unseres Heils, der Hauptmann unseres Heils, wie Paulus in Hebräer 2, Vers 10 beschreibt, ist Christus. Das gilt für jeden von uns. Und es wird auch so bleiben, wenn wir im Glauben und in der Wahrheit bleiben und die Wahrheit gut verstehen und die Lehren verstehen, wenn wir Zuversicht darin haben, ein gutes Verständnis, damit wir diesen guten Kampf kämpfen. Und wir müssen diesen Kampf bis zum Ende kämpfen. Lesen wir Psalm 33, Verse 8. Psalm 33. Psalm 33, Vers 8 bis 12. Psalm 33, Vers 8. Alle Welt fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf den Erdboden wohnt. Denn er sprach, und es geschah. Er gebot, und es stand da. Der Herr vereitelte den Rat der Heiden, er verhindert die Anschläge der Völker. Der Rat des Herrn besteht ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Wir sind ein auserwähltes Volk für sein Erbe. Erinnern wir uns, Johannes 6, Vers 44, Christus hat uns berufen, Gott hat uns berufen, wir sind erwählt worden. Und auch in Psalm 33 lesen wir Vers 18 bis 22. Psalm 33, Vers 18. Jetzt siehe, der Herr hat ein Auge auf die, so ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen, dass er ihre Seele vom Tode errette und sie in der Teuerung am Leben erhalte. Unsere Seele hat auf den Herrn, er ist unsere Hilfe, unser Schild. Ja, an ihm soll unser Herz sich erfreuen, denn auf seinen heiligen Namen haben wir unser Vertrauen gesetzt. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Wir können uns also auf die Fragen stellen, hoffen wir auf seine Barmherzigkeit? Und wenn wir für eine Zeit lang in der Kirche sind, sind wir immer noch davon überzeugt, dass Gott unsere Hilfe und unser Schild ist? Vertrauen wir wirklich auf seinen heiligen Namen? Darüber können wir nachdenken. Es ist nicht die Zeit des Zögerns, sondern des Mutes, der Einheit, des guten Willens unter uns und eine Zeit der Ermahnung, auf dem schmalen Pfad weiterzugeben und den guten Kampf zu kämpfen, koste es, was es wolle. Wir sprechen davon, die Kosten zu überschlagen, und wir müssen sicherstellen, dass wir diesen guten Kampf kämpfen können, für die Wahrheit, für ein gutes Gewissen. Lesen wir weiter in Psalm 34. Wir lesen Verse 7 bis 9. Psalm 34, Vers 7 bis 9. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Den Ewigen zu fürchten, heißt nicht, dass wir Angst haben, in uns in der Ecke verkriechen, sondern einfach ihm zu gehorchen. In allen Dingen zu gehorchen, dass wir glauben, was er uns verkündet hat, bezüglich seiner selbst. Es gilt, dass wir nicht lauwarm sind und nachlässig, mit dem, was er verlangt. Den Herrn zu fürchten, heißt, den guten Kampf zu kämpfen, darin, dass wir daran festhalten, in dem Glauben, in der Wahrheit. Das ist unsere Überzeugung, dass wir an den Lehren festhalten, die uns in seinem Wort gegeben werden. Das ist es, wozu Paulus Timotheus ermahnt hat. Wir müssen Gottes Lehren lieben, sie verteidigen. Und das ist in der gesamten Geschichte immer wieder getan worden. Denken wir daran, als Josef von seinen Brüdern verachtet wurde, dass sie ihn an Fremde verkauften. Als sie Josef wieder sahen, hatten sie Angst, wirklich Angst vor seiner Reaktion. Und dann schauen wir die Worte an, die Josef wählte, um sie zu beruhigen. Das ist sehr tiefgründig. 1. Mose 42, Vers 18. Josef sagte, ich fürchte Gott. Ich fürchte Gott. Mit anderen Worten, er hatte eine Ehrfurcht vor Gott. Gott lehrte sie eine Lektion, indem sie 3 Tage im Gefängnis verbrachte, bevor er sie auffordert, ihren jüngsten Bruder zu suchen und zurückzukommen. Aber er sagte, ich fürchte Gott. Und das ist die Zusammenfassung für viele Dinge. Fürchten wir Gott? Solange wir Gott fürchten, haben wir keinen Zweifel über den Ausgang unserer Schlachten. Den Krieg, an dem wir beteiligt sind. Wir wissen, dass Gott mit uns ist. Wir wissen auch, dass wenn diese gewaltige Schlacht kommt, dass wir sie gewinnen. Daran gibt es keinen Zweifel. Es ist nicht ein Vielleicht, sondern es ist sicher. Ganz sicher. Es ist kein Vielleicht, es ist eine Sicherheit. Und Gott wird alles tun, um uns zu helfen, in unseren persönlichen Kämpfen zu siegen. Solange wir Gottes Willen tun, solange wir den Glauben bewahren, solange wir an den gegebenen Lehren festhalten, ohne davon abzuweichen und unsere eigenen persönlichen Ideen zu vertreten, haben wir nichts zu befürchten. Aber die Realität dieses Kampfes ist, dass er lang sein kann. Nicht vielleicht länger, als wir hoffen. Wir müssen beten, dass Christus zurückkommt, schnell kommt, aber wir brauchen Ausdauer. Wir müssen durchhalten. Das ist eine Lektion, die wir von einem von Davids Männern lesen können, in 2. Samuel 23, Verse 9 und 10. 2. Samuel 23, Verse 9 bis 10. Wo es heißt, und nach ihm Eleazar, der Sohn Dodos, des Achochitas. Er war unter den 3 Helden mit David, als sie die Philister verhöhnten. Diese sammelten sich dort zum Streit, aber die Männer von Israel zogen hinauf. Er jedoch erhob sich und erschlug unter den Philistern, bis seine Hand müde wurde und an Schwerte klebte. So verlieh dem der Herr an jenem Tag einen großen Sieg. Das Volk kehrte hinter ihm her, doch nur um zu plündern.
Wir sehen hier,
Israel hat sich zurückgezogen, aber Eleazar kämpft entschlossen weiter. Mit Ausdauer. Als er aufhörte, war die Arbeit beendet. Und die Soldaten mussten nur noch die Überreste einsammeln. Die konnten plündern. Die meisten von uns haben noch nicht Krieg selbst erlebt, echten Krieg. Wir sind hier in Europa und Kriege toben schon immer. Und wir haben in der Tomorrow's World, in der neuesten Ausgabe, 80 Jahre seit dem Waffenstillstand. Schauen Sie in der Zeitschrift nach.
Anyway, we have an experience.
Was für Normandy? The Normandy.
Okay, ask Jack.
Invasion Normandy, was denn? Normandy.
Normandy invasion. Oh, okay.
8 Jahre seit der Invasion in Normandy.
I talked about the declaration of Israel being
auch von der nation. Davon sprach, dass die Nation Israel gegründet wurde.
And they're still going through war.
Und es gibt immer noch Kriege dort. Wir haben das noch nicht so erlebt. Und wir sind natürlich gesegnet, dass wir dieses noch nicht erlebt haben. Aber manche unserer Geschwister erleben es. Einige unserer afrikanischen Brüder erleben gerade jetzt Kriege. In Kongo gibt es Krieg, Bürgerkrieg im Nordosten, zwischen Kongo und Ruanda. Diese Leute leiden darunter. Und sie hören Schüsse. Dass Schüsse abgeschossen werden, während der Nacht auch. Und ich sprach über Juvenal, der ins Gefängnis geworfen wurde und dem Tod überlassen wurde. Nach 3 Tagen, 3 Nächten fanden sie ihn und er wurde gerettet. Einer unserer Mitglieder in Burundi musste nach Kenia fliehen, vor ein paar Jahren. Nicht wegen Krieges, sondern weil ihm Gefängnis drohte, aufgrund von Verfolgung wegen seines Glaubens. Wir werden Kriege erleben. Ein Krieg, ein Weltkrieg, das schlimmer ist als alle Kriege, die die Welt je erlebt hat. Wir werden aber geschützt werden vor den schlimmsten Folgen des Krieges. Aber die Zeiten werden schwierig. Es werden schreckliche Dinge geschehen. Die Welt wird intolerant gegenüber der Wahrheit werden, intolerant gegenüber der Lehre Jesu Christi. Wir sehen, dass es Menschen in der Welt zu ärgern beginnt, wenn wir über den christlichen Glauben sprechen. Warten Sie nur, bis die Welt die wahren Christen entdeckt. Wir werden die gnadenloseste Intoleranz erleben. Wir müssen aber an diesem Glauben festhalten. Wir brauchen dazu Mut. Wir werden Prüfungen erleben. Manche Menschen erleben das jetzt schon. Wir müssen also uns darauf vorbereiten, auf die Hungersnot des Wortes. Und wenn wir durchhalten, ist der Sieg gewiss. Welche Umstände wir auch erleben werden, vergessen wir nie, was Christus in Matthäus 28, Vers 20 erlebt hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das Ende dieses Zeitalters ist nahe. Meteorologen, Geologen, alle sagen, es kommen große Katastrophen. Es gibt Geopolitiker, die wissen, dass die Welt kurz davor steht, in einen Weltkrieg zu stürzen. Sie wissen das. Sie sprechen offen darüber, auch in der Presse. Und das haben Sie wahrscheinlich auch schon gelesen. Das Ende dieses Zeitalters, von dem Christus spricht, können wir jetzt schon beinahe berühren. Es ist nicht mehr weit weg. Für nicht nur für uns, sondern für die Welt. Die Welt sehen, was geschieht. Deshalb wird Satan seine Anstrengungen verdoppeln, um uns zu entmutigen, uns vom Glauben und von der Wahrheit abzulenken. Er wird hart daran arbeiten, die Einheit zu zerstören, die unter uns herrschen sollte. Wir müssen aber festhalten, denn wir wissen, dass Christus mit uns ist. Offenbarung 3, Vers 14 und Vers 15. Wir sind nahe am Ende, im letzten Stadium der Kirche. Und wir sind unvermeidlich da, in dieser Zeit, in einer Zeit der geistlichen Lauheit. Wie wir hier lesen, in Offenbarung, Kapitel 3, Verse 14 und 15. Wir beginnen Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in der Laodicea schreibe. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Seien wir also wachsam. Wir sollten nicht selbstgefällig gegenüber der Welt sein. Es ist eine Gefahr, wenn wir uns einbilden, dass wir bessere Christen sind als andere. Bitte hören Sie deutlich zu, denn es ist wichtig, das zu verstehen. Wer sich einbildet, er sei ein Philadelphia-Christ, weil er ein besserer Christ ist als ein anderer, die ihr seid ja Laodicea, dieser selbe Person ist in großer Gefahr, selbst Laodicea zu sein. Weil, es heißt in Vers 17 und Vers 18, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Und Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Wenn wir uns für geistig überlegen halten, dann sollten wir darüber nachdenken, wie wir denken. Es ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir von eigener Rechtschaffenheit geblendet sind und nicht sehen, wie nackt wir sind. Demut ist unerlässlich. Lesen wir Vers 19 bis 22. Hier heißt es, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater sitzt auf seinem Thron.
Sorry.
Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden, den Gemeinden sagt. Wir müssen also auf der Hut sein.
Look at 1 Corinthians,
wir lesen 10, 1. Korinther 10
Vers 12.
Und Vers 12. 1. Korinther 10 und Vers 12, wo es heißt, darum, wer sich dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle.
Okay, so Satan is not going to finish what freedom he has.
Satan wird die Freiheit, die ihm noch bleibt, nicht beenden, ohne die Kirche Gottes anzugreifen.
True Christians.
Die wahren Christen.
The church is
die Kirche ist alles, was Satan hasst.
Satan
hat Jahrtausende damit verbracht, die Welt und die Weltreligionen zu pervertieren. Bald nach dem Tode Christi erlebte die Kirche dunkle Tage. Wir wissen, dass eine Hungersnot des Wortes prophezeit ist, die wir erleben werden, in dunklen Tagen, die kommen. Die Mitglieder wurden verfolgt und sie werden wieder verfolgt werden. Apostelgeschichte 20, wir lesen Vers 28 bis 30. Paulus bei seinem letzten Besuch in Ephesus, dass sie verstanden, dass sie in großer Gefahr stehen würden. Eine geistliche Gefahr. Das gilt natürlich auch für uns. Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis Vers 30. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, welche er durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Denn dass ich weiß, dass nach seinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht schonen. Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger auf ihre Seite zu ziehen.
So there's a contrast here.
Es gibt einen Gegensatz. Also. Es gibt schon immer treue Hirten, die die Herde schützen, die ihr Schaden abwenden. Aber es gibt manche, die berufen, die ordiniert wurden in der Kirche Gottes, die Christi Schafe begehren. Diese Pastoren wenden sich von der wahren Lehre ab, von der Lehre, die sie einmal gepredigt haben und selbst angenommen haben. Und sie geben es auch zu. Sie werden Leute dann aber verführen. Sie werden also nicht an der Wahrheit festhalten. Eine Voraussetzung für den guten Kampf, wie wir gesehen haben. Ein treuer Prediger wird nicht vom Wort Gottes abweichen. Er wird es lehren, so wie es ist, ohne hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen. Was ein Fluch auch am Ende der Bibel ist. Er wird nicht seine eigenen Meinungen und persönliche Ideen vorbringen und sagen, das ist es, was wir jetzt tun sollten. Achten wir genau darauf, was Johannes in Kapitel 7 vom Evangelium des Johannes sagt. Johannes 7 und Vers 18. Johannes 7, Vers 18. Wer auf sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaft und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Die Zukunft könnte dunkel sein. Es kommen dunkle Tage, aber das wird eine kleine Weile andauern. Was danach kommt, wird unsere Vorstellungskraft übertreffen, was Güte betrifft, was Glück und was Frieden betrifft. Aber in der Zwischenzeit sind wir verwundbar. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, während wir weiterleben und kämpfen in diesen Kämpfen. Gehen wir zurück zu 2. Timotheus. 2. Timotheus gehen wir. Kapitel 4. Und wir lesen Verse 1 bis 4. 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehre anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Die Menschen werden sich von der Wahrheit abwenden. Sie werden sich Fabeln zuwenden.
That's not me that's saying this.
Das sage ich nicht, sondern Paulus. Sagt Paulus sehr deutlich. Der Apostel Paulus hatte bereits mit falschen Dienern und Geschwistern zu tun. Und er erklärt Timotheus, wie er sie leicht erkennen kann. Gehen wir zu 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 3. Vers 3 bis 5. 1. Timotheus, Kapitel 6 und Vers 3 zuerst. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und an die Gottseligkeit entsprechende Lehre, das heißt, wenn er nicht übereinstimmt mit den wahren Worten unseres Herrn Jesus Christus, dann ist es hier ein klares Bild, das gezeigt wird in Vers 4 bis 5. So ist er aufgeblasen und versteht doch nichts in Vers 5. Also Timotheus 6 und Vers 4 bis 5, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgezänk, woraus Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn entsteht. Zänkereien von Menschen, welche verdorbenen Sinnes und der Wahrheit beraubt sind und die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle halten, von solchen halte dich fern. Manche Menschen streiten gerne. Sie streiten über Worte. Aber daraus, wenn wir solchen Menschen begegnen, die diskutieren über die Wahrheit, dann sehen wir oft, wir haben den Bibelferngang dafür, wir haben die Broschüren und die Fragen, die aufkommen, halten gegen darum, was sollen wir nun tun? Es gibt nicht Diskussionen um Worte. Es geht nicht um welche Tage, welche Jahreszeiten und sowas. Es geht darum, was wir tun. Wie tun wir es? Wie verhalten wir uns? Was tun wir als nächstes? Wenn man über Diskussionen eintritt, was herauskommt, dann heißt es, meine Idee ist besser als deine Idee. Und dann geht es in Streitereien und dann über Verdächtigungen. Endlose Diskussionen zwischen den Menschen, weil ihr Verstand verdreht ist, weil sie von der Wahrheit abweichen. Darum geht es dann, sie weichen von der Wahrheit ab. Man könnte sie fragen, warum lässt Gott zu, dass Wölfe Zugang zu seiner Herde haben? Warum zeigt er nicht einfach mit dem Finger auf sie, bevor sie Unheil anrichten können? Warum sagt er einfach nicht, hört auf damit, bevor sie Unheil anrichten? Wir haben das kürzlich auch gesehen. Diejenigen, die für ein paar Jahre schon in der Kirche sind, es gibt Spaltungen in der Kirche. Paulus spricht von Spaltungen. Johannes spricht von Spaltungen. Wir hatten Diotrephes und Leute gelesen. Und es gibt Leute, die dann andere aus der Gemeinde ausstoßen. Lesen wir Johannes 10, Vers 11 bis 14. Und Gott hat seine Gründe. Er will, dass seine Herde ihm und seiner Wahrheit treu bleibt, der gesamten Wahrheit. Johannes 10, wir lesen Vers 11 bis 14. Hier heißt es, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wir sehen den Gegensatz hier. Gott kennt seine wahren Schafe, die ihm anvertraut sind, die die ganze Wahrheit wollen, die nicht zulassen, dass sie von falschen Predigern verführt werden. Sie akzeptieren die Lehren Christi und weisen andere Worte ab. Lesen wir Vers 26 bis Vers 29. Johannes 10, Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeiten nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Wir werden also Prüfungen durchleben. Wir wissen, falsche Diener, falsche Prediger kommen. Die wahren Prediger aber. Es gibt wahre Schafe in seiner Herde. Und die Gottes Willen suchen, die nicht zulassen, dass sie vertilgt werden von den Wölfen. Sie hören die Stimme Christi. Und sie kämpfen, um in der ganzen Wahrheit zu leben. Sie kämpfen den guten Kampf. Eine weitere Möglichkeit, den Kampf zu bestehen, besteht darin, dass wir dies auch lesen, Epheser, von Werkzeugen handeln wir, die uns helfen in diesem Kampf. Epheser 6 und Vers 14. Epheser 6 und Vers 14. Da heißt es, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wir sehen hier zwei Schwachstellen. Wir haben Wahrheit. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Wahrheit haben und Gerechtigkeit. Wir müssen standhaft bleiben, den Kampf, den guten Kampf kämpfen und Treue und den Glauben bewahren und die Wahrheit bewahren. Lesen wir auch Verse 15 bis 18, Epheser 6, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle Folgenpfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist und wacht zu diesem Zwecke in allem anhaltend Flehen für alle Heiligen.
So we have a list of weapons here.
Wir haben also Waffen hier in diesem Kampf.
And, this is going to help us.
Und das hilft uns in unseren Kämpfen.
We need to prepare, as I said, for this.
Wir müssen uns natürlich vorbereiten. Wir müssen jetzt prüfen, in welchem Kampf wir uns befinden.
Because it will become more difficult.
Denn es wird schwieriger werden.
We need to stay united.
Wir bleiben, müssen geeint bleiben. Wir müssen Gott nahe bleiben.
As the Church of God,
als Kirche Gottes. Als diese kleine Herde
werden
mehr von diesen Pfeilen des Bösen auf uns gerichtet sein. Aber wenn wir alle Arten von Gebeten und Bitten vorbringen, wenn wir eine Haltung bewahren, die uns nahe bei Gott hält, dann werden wir siegreich sein. Dann heißt es in Hebräer 13, Vers 6. Hebräer 13, Vers 6, also dass wir getrost, Hebräer 13, Vers 6, dass wir getrost sagen mögen, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir tun? Wir müssen den guten Kampf des Glaubens und der Wahrheit kämpfen mit den Waffen, die Gott uns anbietet. Wir wissen nicht, wie lange dieser Kampf dauern wird. Vielleicht nicht lange, vielleicht lange länger, als wir hoffen. Aber wir dürfen diesen Kampf niemals aufgeben. Es ist ein täglicher Kampf. Das Fest der ungesalbten Brote symbolisiert unseren persönlichen Kampf gegen die Sünde, dass wir die Sünde aus unserem Leben entfernen müssen, gegen den Weg des Satans. Bitten wir Gott, uns zu helfen, dass wir erkennen, was wir verbessern müssen, um bessere Soldaten zu werden, bereit für die schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, und einen guten Kampf zu kämpfen, zuversichtlich, dass Gott hilft, dass wir siegreich sein können über das, was kommt.